Du bist halt eine One-Man-Produktionsfirma im Endeffekt. Der Stream ist nicht deine Leinwand, wo du deinen Film zeigst, sondern der Stream ist, wo du deinen Film aufnimmst. Der Stream ist deine Kamera.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier heute mit Two Twisted TV oder auch Nico, wie ich ihn wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts nennen werde. Er ist Vollzeit-Content-Creator, unter anderem Twitch-Streamer. Aber bevor ich dich hier groß vorstelle, machst du das doch am besten einfach ein bisschen selbst.
Ja, ich bin Nico. Ich bin 26 Jahre alt, Vollzeit-Content-Creator, Twitch-Streamer, absolut richtig. Ja, und ich finde alles irgendwie in diesem Bereich Streaming, Influencer, Content Creation, das ist so irgendwie vollkommen mein Ding. Ja, das bin ich.
Wir sind gleich alt tatsächlich. Das ja? Ist cool. Ja, ich bin auch 26 und langsam kommt die 30 immer näher.
Oh ja.
Genauso wie die Temperatur in diesem heute. Also falls wir ein bisschen müde klingen oder irgendwas, es sind 200.000 Grad bei uns in den einzelnen Räumen. Weil es ist sehr warm, also nur so als kleine Vorwarnung. Aber bevor wir jetzt zu den Fragen ein bisschen näher auf deinen Beruf eingehen kommen, kommt jetzt erstmal die wichtigste Frage des Tages, die wichtigste Frage dieses Podcasts, und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
Pizza Hawaii, aber mit Schaf. Das heißt also mit Pepperoni oder mit Chili oder sonst irgendwas, einfach um dieses etwas Süßere von der Ananas halt abzurunden. Dass es halt nicht komisch ist auf einer Pizza, sondern dass es ein bisschen desserthafter reingeht. Das ist geil.
Ja, es gibt auch Leute, die essen, glaube ich, Ananas mit Chiliflocken.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine beliebte Kombi und es hört sich eigentlich echt ganz cool an.
Ja.
Okay. Richtig gut. Also, ja, das glaube ich. Aber jetzt Pizza ist so warm.
Ja, absolut. Naja, ist jetzt auch gerade bei dem Wetter. Ja, Pizza Hawaii geht vielleicht noch so ein bisschen erfrischend, aber ja. Das war es dann auch, ne?
Ja, weil die Ananas da wirklich so ein bisschen auch so eine Säure reinbringt, die das ein bisschen die Wärme nimmt.
Ja. Ja,
auf jeden Fall. Gut, normalerweise reden wir ja eigentlich mit Firmen über tech-spezifische Themen. Das heißt, das ist jetzt mal ein bisschen eine andere Folge, vielleicht auch ein bisschen eine entspanntere Folge, weil wir einfach mal so ein bisschen über dich reden und über das, was du machst. Aber jetzt kriegen wir mal von dir einen Einblick darüber, wie es ist, als selbstständiger Content-Creator zu arbeiten. Weil ich glaube, das ist auch was, was sehr viele sehr interessiert und was viele auch gerne machen würden. Und deswegen bist du jetzt hier der Mensch, der uns hier so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gibt. Wie war das für dich? War das für dich auch so dieser typische Traumberuf oder hast du vorher irgendwelche anderen Jobs gehabt, die du gemacht hast, die du ausprobieren wolltest? Wie war so deine Berufswahl?
Ich hatte den Traum, Content Creator zu werden, definitiv. Den hatte ich früher. Damals, als ich glaube ich 12 oder 13 war, habe ich meine ersten YouTube-Videos zu irgendeinem Spiel gemacht. Die existieren tatsächlich auch noch. Das möchte man eigentlich am besten niemandem zeigen, aber diese Videos existieren. Und weil man halt irgendwie damit groß geworden ist, zumindest in meinem Alter, so, damit bist du groß geworden, man guckt Leute auf YouTube, wie sie irgendwelche Spiele zocken und man tauscht halt gefühlt Fernsehen mit diesem YouTube-Content halt aus. Und da hat dann natürlich irgendwie auch dieser Traum dann halt gestartet, mit Zocken irgendwie mein Geld zu verdienen. Aber dann habe ich es ruhen lassen. Dann habe ich es komplett ruhen lassen, weil ich meine, ja, ich habe ein paar Videos gemacht, hin und wieder mal war ein bisschen... ich habe versucht, tatsächlich regelmäßig auch YouTube-Videos zu produzieren, aber es machte halt keinen Sinn, das großartig zu dem Zeitpunkt weiter zu verfolgen. Ich habe kein Wachstum gesehen oder sonst was und dann, wie man es halt so kennt, bringt nichts, also machen wir was anderes.
Ja.
Und ja, irgendwann später ging es dann tatsächlich dadurch, dass ich habe tatsächlich 5 Jahre in Amerika gelebt und habe dort die Möglichkeit gehabt, dort auch meinen Highschool-Abschluss zu machen. Und das amerikanische Schulsystem, beziehungsweise das vom Bundesstaat Virginia, ist halt so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du halt direkt schon Kurse aussuchen kannst, die dich halt so ein bisschen auf das vorbereiten, worauf du später Bock hast.
Mhm.
Und das heißt, ich habe dann Sachen in Richtung Medien gemacht. Ich hatte Bock auf Mediengestaltung. Ich hatte damals ein Praktikum glücklicherweise gemacht bei einem Tontechniker für Konzerte und sowas. Und da hatte ich ein Praktikum gemacht und da war irgendwie klar, yo, Medien ist meine Welt, also rein da. Dann habe ich dann halt in Amiland angefangen, mir diese Kurse auszusuchen mit Photoshop, mit Theatertechnik, mit allem drum und dran. Also es war wirklich echt cool. Ich hatte da wirklich dann schon viel mehr auch aneignen können und bin dann in Deutschland dann halt, als ich wieder in Deutschland war, mein Vater ist halt Brüssel, deswegen nur diese 5 Jahre. Deswegen sind wir dann wieder zurück und in Deutschland habe ich dann die Ausbildung angefangen zum gestaltungstechnischen Assistenten, diese abgeschlossen und habe dann angefangen, Film mit Fachschwerpunkt Regie zu studieren. Ja. Dann kam während dem Studium kam Covid. Da habe ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon gestreamt. Das heißt, ich habe 2019 habe ich angefangen zu streamen. Das Studium habe ich ebenfalls 2019 angefangen. Und ja, dann ging halt Covid los. Die ganzen Lesungen und alles mögliche, Vorlesungen hatte ich dann alle nur noch online. Und so ein Filmstudium online zu machen, theoretisch, ist ganz schön scheiße. Weil wenn man nicht drehen kann oder sonst irgendwas, man lernt halt gefühlt nichts. Man muss irgendwie an einem Set sein. Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich sage, yo, jetzt muss ich mich in eine andere Richtung orientieren. Entweder mache ich ein anderes Studium oder ich gehe an eine andere Uni und versuche dort Film zu studieren oder sonstiges. Aber an der Uni, wo ich jetzt halt zu dem Zeitpunkt war, konnte ich halt einfach nicht mehr, das konnte ich nicht mehr weitermachen. Weil es sich einfach nicht mehr für mich gelohnt hatte. Das hört sich so komisch an, es hat sich nicht mehr gelohnt zu studieren. Aber es war halt einfach, es war halt ein Privatstudium.
Du hast doch nichts gelernt davon, ne? Also das ist immer die Sache. Man macht ja ein Studium, um was zu lernen in den meisten Fällen. Und wenn du dann am Ende da rauskommst und du weißt eigentlich überhaupt gar nicht, du hast vielleicht das Studium bestanden und alles, hast deinen Abschluss, aber du weißt eigentlich wirklich gar nicht, was du da eigentlich studiert hast, bringt ja auch niemanden was.
Eben, eben. Also bestes Beispiel war halt wirklich dann eine der Aufgaben, hießen dann, ja, drehen Sie dann noch bitte einen Dokumentarfilm im zweiten Semester. Und wir alle dann halt zu Hause, die saßen dann halt zu Hause, komplett im Lockdown, was? Worüber? Und dann haben halt im Endeffekt alle Studenten haben dann halt einen Doku-Film über den Lockdown gedreht. So, man konnte sich halt überhaupt nicht kreativ entfalten oder sonst irgendwas und das hat einfach keinen Sinn mehr gegeben. Wie gesagt, das war halt ein privates Studium und das war halt einfach das Geld absolut nicht wert.
Mhm.
Ja, deswegen zum gleichen Zeitpunkt habe ich dann halt auch glücklicherweise schon gestreamt und hatte da zu dem Zeitpunkt dann schon auch ein sehr gutes natürliches Wachstum mitbekommen, einfach durch Netzwerken mit anderen Creatern und was weiß ich. Und da hatte dann zu dem Zeitpunkt so circa 100, 130 Zuschauer auf Twitch und das ist schon zu dem Zeitpunkt für das, was ich reingesteckt habe, eigentlich nicht schlecht.
Ja.
Und dann habe ich zum Ende hin dann gesagt, also stand dann vor der Entscheidung, okay, ich mache jetzt eine Pause mit der Uni und probiere jetzt einfach mal ein halbes Jahr lang Vollzeit Content Creation. Und daraufhin habe ich mal eben kurz meine Zuschauerzahlen innerhalb von einem halben Jahr verdoppelt und habe dann gesagt, okay, jetzt geht's dann richtig los. Und daraufhin habe ich gesagt, ich bleib dann jetzt Vollzeit Content Creator und versuche das weiter durchzuziehen auf Twitch und mit YouTube.
Krass. Ja, also es ist so eine Sache, die wahrscheinlich viele Leute, die noch nie auf Twitch gestreamt haben, gar nicht nachvollziehen können. Viele Leute haben null Zuschauer, während sie streamen. Oder eine Person oder zwei. Weil es da ja schon so ein bisschen Auswahl gibt an Menschen, die da zugucken.
Mhm.
Und denkst du, dass so deine Erfahrung und das, was du gelernt hast, eben auch in der Highschool und auch durch dein Studium und deine Ausbildung, denkst du, dass das alles irgendwie geholfen hat, deine Streams ein bisschen besser zu machen oder deine Streams besonderer zu machen vielleicht?
Besser und besonderer würde ich nicht sagen, weil ich gefühlt nichts davon umsetze im Stream. Ich habe mich halt aktiv dazu entschieden, einfach ein Zocker zu sein und versuchen, Leuten beizubringen, wie das Spiel funktioniert. Ich spiele halt selber ein Spiel namens Escape from Tarkov. Das ist ein First-Person-Realismus-Shooter. Und das ist halt der Knackpunkt. Das Spiel ist extremst umfangreich. Also die Entwickler haben da, was weiß ich, wie viele Munitionstypen und Kaliber reingepackt. Jetzt einfach nur als Beispiel. Es gibt für eine Waffe jetzt zum Beispiel dann 10 bis 20 Munitionstypen und dann hast du halt immer wieder Leute, die in einen Stream reinkommen. Ey, sag mal, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn da die beste Munition dafür? Und schon wirst du zu jemandem, der irgendwie was jemandem beibringen kann, wenn du da drin Erfahrungen hast.
Ja.
Und das habe ich mir halt so ein bisschen zu Nutzen gemacht. Und ja, so, ich habe jetzt total vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber gut.
Ja, aber ich finde, das macht tatsächlich deine Streams besonders, weil als Mensch, der ja, ich gucke Let's Plays seit 2010 oder vorher, also ne, das bin da auch relativ versiert, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Es gibt einfach viele Let's Player, die sehr, sehr, sehr viele verschiedene Spiele spielen und in keinen so wirklich versiert sind, sagen wir jetzt mal.
Mhm.
Und einfach immer nur in ihren Let's Plays so ein bisschen Einblick geben in das Spiel, das sie gerade spielen und so vielleicht einen kleinen, irgendwie mal die Story durchspielen oder sowas, aber jetzt halt nicht wirklich die extreme Ahnung haben von dem einzelnen Spiel. Und wenn du jetzt wirklich so jemand bist, der den Menschen beibringen kann, wie das Spiel funktioniert und den Menschen wirklich helfen kann mit dem Spiel, die Menschen können zu dir kommen und wissen, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Frage habe, ich komme nicht weiter, kann ich Nico fragen, dann ist es fast schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil das eben was ist, was zumindest wie ich das erfahren habe, eher unüblich ist, dass man so eine Ahnung hat, beziehungsweise es gibt es natürlich schon, aber es gibt halt eben auch viele, die sehr viele verschiedene Spiele spielen.
Ja, definitiv. Was man allerdings sagen muss, ich habe halt durch meine Ausbildung habe ich natürlich, da habe ich wirklich, würde ich schon sagen, einen Vorteil in dem ganzen Bereich, was nach dem Stream halt passiert. Ne? Also im Sinne von YouTube-Videos, Thumbnails gestalten für diese YouTube-Videos, die dann halt natürlich dann auch auf YouTube als Vorschau dann angezeigt werden. Ne? Diese ganzen Sachen, wenn ich dann gestalterisch mich so ein bisschen einbringen kann oder generell natürlich auch, ich weiß, wie man Videos schneidet. Andere Creator müssen sich das erst beibringen. Das habe ich natürlich in der Ausbildung gelernt. Und das sind so Sachen, das hilft dann natürlich schon. Aber im Stream selber würde ich sagen, ja, ich weiß halt, wie man eine Kamera ausleuchtet. Das habe ich natürlich auch im Studium irgendwo gelernt in der Ausbildung. Ne? Also das ist hilfreich für den Stream, aber ob das jetzt mich besonders macht, ich glaube nicht.
Ja. Ja, generell willst du mal so erzählen, wie dein typischer Arbeitstag so abläuft? Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die denken, ach, man setzt sich einfach vor einen Rechner, streamt ein bisschen und hört dann wieder auf und gut ist und man hat Geld gemacht. Mhm. Ich glaube, da ist meistens ein bisschen mehr Vorarbeit und auch ein bisschen mehr Nacharbeit dabei. Willst du mal so ein bisschen erklären, was du so machst, wie das so alles funktioniert?
Ja, klar. Mein typischer Arbeitstag ist so meistens spätestens 7:45 sitze ich morgens am PC. Um 9 Uhr geht immer bei mir der Stream. Das heißt, diese nächste Dreiviertelstunde nutze ich einfach, um wirklich mich komplett vorzubereiten. Es kann natürlich immer passieren, dass ich zum Beispiel ein Placement im Stream habe. Das heißt also, wenn ein Spielentwickler auf mich zukommt und sagt, ey, yo, hier, probier das Spiel mal an, wirst du für bezahlt, auf geht's, was hältst du davon? Und dann dementsprechend dann einmal gucken, wie sehen die Verträge aus, was wird von mir erwartet, was nicht, was soll ich machen, diese ganzen Briefings nochmal durchchecken, dass ich da auch alles auf dem Schirm habe. Und ansonsten halt auch einfach, wenn es ein ganz normaler Stream ist, auch einfach nochmal gucken, was mache ich heute? Läuft gerade irgendwas Besonderes im Spiel selbst? Gibt es ein besonderes Event, also eine Situation, die sich im Spiel von Tag zu Tag ändern kann? Wie sieht's da aktuell aus? Und dann gucke ich halt einfach, was für den entsprechenden Tag geplant ist. Oder ich gucke halt auch einfach, ob ich mit anderen Creators zusammenzocke. Also einfach nochmal eine Dreiviertelstunde kurz vorher einfach mal vorbereiten. Und dann bin ich eigentlich für die nächsten 6 bis 7 Stunden bin ich live. Das heißt also, da werde ich dann halt streamen. Kann natürlich immer wieder mal passieren, dass die Streams länger werden oder kürzer werden. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber 6 bis 7 Stunden ist eigentlich immer so der Standard, so roundabout. Während den Streams hin und wieder mal natürlich was zu trinken organisieren oder sonst irgendwas, aber großartig viele Pause nimmt man sich halt während den Streams nicht. Weil man ist ja natürlich auch der Unterhalter. Das heißt, wenn du nicht da bist und nicht vor der Kamera sitzt, dann ist es langweilig und die Leute gehen natürlich. Und das ist grundlegend Kacke. Ja, genau. Eine Stuhlcam ist nicht das Beste, genau. Obwohl die bei mir immer regelmäßiger wird, irgendwie aus irgendeinem Grund aktuell. Ja, nee, dann nach dem Stream gucke ich mir generell meinen Stream nochmal an oder überprüfe, was war generell interessant an dem Stream. Es gibt eine Clip-Funktion auf Twitch, das heißt, ich kann mir nochmal von meinen Zuschauern angucken, ob irgendjemand etwas geklippt hat. Das heißt also, einen spezifischen Clip aus dem Twitch-Stream komplett, der exportiert werden kann. Die Clips gucke ich mir alle nochmal an. Und wenn es da einige interessante gibt, dann werde ich mir die direkt abspeichern und verarbeite die direkt weiter in Shortform-Content. Shortform-Content ist einfach diese typischen Sachen à la TikTok, Instagram Reel, YouTube Short und alles mögliche, wo man halt einfach auf dem Klo sitzt und einfach alles mögliche konstant durchscrollt. Das gucke ich dann halt, ob es dann auch irgendwie was gibt, weil das sind halt Sachen, die meine Reichweite vergrößern können. Also da dann nochmal irgendwie, ja sagen wir mal eine Stunde vielleicht, bis ich alle Sachen noch erledigt habe. Und dann hin und wieder natürlich Sachen, die täglich passieren können. Das heißt, ich schreibe hin und wieder mal mit meinem Editor, der vielleicht noch gerade ein YouTube-Video macht. Das kann passieren. Ich schreibe mit meinem Manager, der dann auch nochmal vielleicht ein paar Sachen für mich für mich hat. Das heißt, also vielleicht nochmal neue Sponsorings, neue Placements oder ähnliches. Das kann auch nochmal passieren. Oder ansonsten halt auch einfach die nächsten Streams planen, die danach folgen. Oder halt auch nochmal der YouTube-Schnitt. Grundlegend, es kommt immer darauf an, wie viel an dem Tag ist. Mal ist es natürlich weniger, aber grundlegend könnte ich sagen, mit allem drum und dran, mit Produktion und was weiß ich, mit vor allen Dingen auch Netzwerken mit anderen Creatoren. Das heißt, man versucht natürlich auch bei anderen Content-Creatoren irgendwie Flagge zu zeigen, weil man natürlich auch irgendwo netzwerken möchte, weil das auch nochmal Reichweite generieren kann, ist man dann schon, denke ich mal, so bei, ja, ich glaube, das Mindeste würde ich jetzt einfach mal sagen, 10 Stunden am Tag, wenn nicht sogar mehr. Aber im Minimum sitze ich, denke ich mal, schon 10 Stunden dran. Das würde ich schon sagen.
Kein üblicher Arbeitstag für die meisten, würde ich mal sagen. Also das ist schon auf jeden Fall super lang. Und vor allem so lange eben auch am Rechner zu sitzen, ist auch echt anstrengend.
Ja. Nee, definitiv. Also. Aber es ist, also ein Standing Desk ist schon toll. Das hat schon was. Also gerade für meinen Rücken. Ja, das ist mit 26, der Rücken fühlt sich nicht nach 26 an, das kann ich sagen.
Das glaube ich. Obwohl ich sitze ja auch viel am Rechner, also wir haben einen Rücken von 40-Jährigen mindestens. Ich weiß ja, dass es für viele Content-Creator häufig schwierig ist, sich einen Cutter zu suchen. Du hast gerade gesagt, du hast einen Editor, jemanden, der die YouTube-Videos schneidet. das ist für viele irgendwie so ein Schritt, der dauert immer ein bisschen, weil man hat so ein bisschen Angst, glaube ich, so die Verantwortung abzugeben und man weiß ja nicht, macht der Mensch das genau im gleichen Stil, wie man selbst das auch gerne machen würde und. Wann hast du dir jemanden gesucht und wie schwer war das für dich, dann wirklich diese Verantwortung abzugeben?
So schnell es ging, tatsächlich. Also so wie ich gemerkt habe, ich kann es mir leisten, auf geht's. Weil ich wusste halt einfach, desto mehr ich produzieren kann, desto mehr Reichweite generiert es für mich. Und das ermöglicht mir halt verdammt viel. Ja, das ist, ich schneide ja jetzt immer noch. Ich mache ja jetzt immer noch meinen YouTube-Content und Guide-Content, dass einfach die Quantität halt steigt und ich kann die Qualität dabei halt gleich laufen lassen. Und deswegen habe ich wirklich gesagt, ich glaube, so wie ich tatsächlich in die Vollzeit gegangen bin, habe ich mir so schnell wie möglich einen Cutter organisiert. Selbst bei 100 bis 150 Zuschauern, was eigentlich sehr unüblich ist, weil es, naja, man ist schon mit 100 bis 150 Zuschauern, ist man schon ein Content Creator, ist man schon ein Streamer, wo man vielleicht die Person kennen kann, aber 100 bis 150 Zuschauer finanzieren definitiv keinen Cutter. Deswegen, also von meiner Seite aus würde ich sagen, dass ich da schon einen Ticken schneller war, was den Cutter anging, aber einfach, weil ich wusste, Reichweite generieren ist alles und dann habe ich davon auf lange Sicht was.
Ja, ich finde das persönlich super intelligent, weil viele Leute sich da ja wirklich in Burnout arbeiten oder sowas, weil sie sich einfach niemanden holen. Und da sehr schnell sich Hilfe zu holen, ist, glaube ich, wirklich eine der intelligentesten Ideen. Du hast ja auch Shortform-Content erwähnt. Ja. Ich sehe sehr viele Streams auf TikTok, also immer so Snippets von Streams auf TikTok. Und bin tatsächlich relativ wenig auf Twitch unterwegs, habe dadurch aber dann immer mal wieder so Einblicke und kenne sämtliche Twitch-Streamer, die ich so gar nicht hätte kennengelernt und habe da immer viel Spaß mit. Wie wichtig denkst du oder findest du, ist Shortform-Content inzwischen?
Absolut. Also es ist für alles unglaublich wichtig. Also egal was man macht, ich glaube Content Creation und demnach auch Shortform-Content, es ist so einfach zu produzieren zum Teil. Und der Algorithmus frisst dir halt zum Teil aus der Hand von diesen ganzen Kurzform-Plattformen. Ganz stumpf, desto länger man diesen Shortform-Content guckt und desto mehr Leute mit diesem Content interagieren, desto mehr Leuten wird es vorgeschlagen. Es ist wirklich so einfach. Und wenn man dementsprechend irgendwie was produziert und sich da ein bisschen kreativ dran setzt, dann geht das bei allen Sachen echt verdammt schnell. Ich meine, man sieht es ja wirklich auf TikTok. Ich meine, wie viele Firmen sind da allein schon unterwegs und produzieren Shortform-Content und erhöhen dadurch ihre Reichweite und bekommen neue Kunden. Ne? Und genau das gleiche halt auch mit Streamern und Content Creatern, wobei man halt auch sagen muss, bei Twitch-Streamern ist es absolut essentiell, gerade wenn man halt auch noch keine Community aufgebaut hat, weil Twitch an sich ist eine Plattform, die hat ein sogenanntes Kingmaker-System, heißt, wenn du Zuschauer hast, wirst du ganz oben in der Kategorie angezeigt. Das heißt also, wenn du ganz oben in der Kategorie bist, dann gehen die ganzen Leute, die eine Kategorie, also eine Spielkategorie, sich zum ersten Mal angucken, gehen natürlich zu diesen erfolgreichsten Streamern. Ne? Gruppendenken natürlich irgendwo. Ne? Das ist eine Gruppe, also geht man da hin.
Das ist beliebt, das ist gut quasi.
Genau, ja. Und ganz oben werden halt nur diese erfolgreichen Streamer angezeigt. Und du musst erst richtig weit runterscrollen, bis du überhaupt jemanden siehst, der 0 bis 5 Zuschauer hat oder sowas. Und deswegen, man findet leider kleine Content-Creator überhaupt nicht. Und gerade deswegen ist Shortform-Content nochmal absolut essentiell. Für mich persönlich, wenn ich neuen Streamern immer einen Tipp geben kann, ne, ich auch gerade natürlich mit meinem Filmhintergrund, sehe ich persönlich immer, der Stream ist nicht deine Leinwand, wo du deinen Film zeigst, sondern der Stream ist, wo du deinen Film aufnimmst. Der Stream ist deine Kamera. Und das, was du auf anderen Plattformen produzierst, YouTube, TikTok, Instagram oder sonst irgendwas, das ist deine Leinwand, wo du dann den roten Teppich auslegst und dann sagst, auf geht's, hier, findet mich, guckt es euch an.
Das ist ja auch bei den ganz großen YouTubern, den ganzen also zum Beispiel Gronkh, ne? Den bekannten YouTuber, den, glaube ich, jeder kennt, der zumindest sich mal mit Let's Plays auseinandergesetzt hat. Er streamt ja eigentlich primär auch inzwischen nur noch, also alle seine Let's Plays und lädt die auf YouTube hoch. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja. Ja, weil da hast du halt einfach Algorithmen, die du füttern kannst, ne? YouTube und TikTok sind alles Sachen, die halt irgendwie Vorlieben von Menschen auf irgendeine Art und Weise aufzeichnen und dann neue Inhalte vorschlagen. Und das hast du halt auf Twitch nicht. Auf Twitch wird dir nichts vorgeschlagen. Das heißt, man findet dich nicht auf Twitch. Das Einzige, wie man Leute auf Twitch finden kann, ist, wenn Leute dich auf YouTube finden und du denen in diesem YouTube-Content dann sagst, ach übrigens, hör mal, ich stream auch auf Twitch, kommt doch mal vorbei. Und das geht gut.
Ja. Einerseits verstehe ich das total von Twitch, aber andererseits ist es natürlich auch super traurig, dass viele Leute da eben fast nie Zuschauer bekommen, weil sie halt einfach eben ganz unten auf der Liste sind.
Mhm, absolut. Und
das ist, ja. Ich sehe immer mal wieder auf TikTok-Videos oder sowas, wo sie Streamer raiden, die null Follower haben oder sowas, null Viewer haben. Mhm. Das ist immer sehr, sehr schön. Also Raiden geht natürlich auch, sowas ist auch eine Möglichkeit, immerhin. Mhm. Aber das heißt, Twitch arbeitet so ein bisschen eben gegen die kleinen Leute.
Ja.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zu der Business-Seite kommen. Mhm. Ich glaube, viele Leute, including me, haben Angst vor der Selbstständigkeit. Mhm. Wollen das vielleicht sehr gerne, aber haben eben Angst vor dem ganzen Kram, was damit dazukommt. Der ganze Papierkram, Steuern und.
Mhm.
Worum musst du dich da alles kümmern? Wie war das für dich dann, der Schritt zur Selbstständigkeit? Und hattest du auch Angst davor?
Oh ja. Also definitiv. Also was man halt natürlich bei der Selbstständigkeit nicht vergessen darf, ist halt jetzt diese ganzen Sachen. Du hast keinen Arbeitgeber. Das heißt also, der Arbeitgeber, der normalerweise die Hälfte für dich zahlt bei so vielen Sachen, das tust du jetzt nicht mehr. Das heißt, so typische Sachen werden dann auf einmal doppelt so teuer. Und das ist halt so ein bisschen die Problematik dabei, oder die man vielleicht nicht so sieht, weil einfach die Kosten dann sich mal eben einen guten Ticken teurer werden. Aber ansonsten, die Selbstständigkeit, ja, es ist schön, sich selber die Arbeit einteilen zu können, sich selber frei nehmen zu können. Man tut es zwar nicht, aber es ist schön, dass man glaubt, diese Freiheit zu haben.
Es gibt ja diesen Spruch, wenn man selbstständig arbeitet, dann arbeitet man selbst und ständig.
Genau, ja, also das ist es 100%, definitiv. Aber zumindest jetzt von meiner Seite aus, was Streaming und Co. angeht, die Selbstständigkeit, es ist natürlich ultra geil. Ja, man streamt und man ist der Entertainer vor der Kamera, aber man darf halt immer noch irgendwo seinen Lebensunterhalt mit Zocken verdienen.
Ja.
Es ist eine geile Situation. Du hast den kompletten emotionalen Stress und was weiß ich, wie viel Stress noch mit dazu, die damit irgendwo zusammenhängt, definitiv. Aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, es ist schon echt cool. Ne? Ja, aber grundlegend, auch fürs Streaming, es zählen genau die gleichen Sachen wie bei jeder anderen Selbstständigkeit auch. Ne? Gerade beim Streaming muss man eine One-Man-Show sein. Ne? Du musst Ahnung von diesem Business-Aspekt haben. Du musst Ahnung haben, wie man entertaint. Du musst Ahnung haben, wie man technisch diese Sachen irgendwie zum Laufen kriegt. Wie man überhaupt streamt. Wie funktioniert das technisch überhaupt? Du bist halt eine One-Man-Produktionsfirma im Endeffekt, wenn man es so will. Und dann darf man gucken, wie es halt losgeht.
Wenn du jetzt so Tipps hättest für dein damaliges Ich, was würdest du dem sagen?
Hör auf zu streamen. Hört sich bescheuert an, aber das würde ich sagen. Ich hätte mir damals meinen Weg zur Content Creation vereinfacht, indem ich zuerst Content produziert hätte, worüber man mich finden könnte. Ich hätte jetzt YouTube gesagt, fang erstmal mit YouTube an, fang erstmal mit TikTok an oder sonst irgendwas. Fang erstmal mit diesen Sachen an, wo halt ein Algorithmus besteht und fang dann an zu streamen. Weil durch diese Escape from Tarkov Spielkategorie hatte ich Glück gehabt, zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Spiel gestreamt habe, war man mit 5 Zuschauern oder so noch sehr weit oben in der Kategorie, weil das Spiel halt ein sehr Nischenspiel war zu dem Zeitpunkt und das nicht so allzu viele Leute kannten es, und dadurch konnte ich halt gut Wachstum erzielen. Aber ich könnte viel weiter jetzt schon sein, wenn ich damals ein bisschen mehr auf Reichweite gegangen wäre und damals halt nicht einfach nur gestreamt hätte, sondern halt wirklich einfach, naja, versucht hätte, ein bisschen mehr Reichweite aufzubauen durch Shortform-Content oder generell durch Content.
Ja. Ja, es gibt viele Leute, glaube ich, die da einfach gerne reinspringen, weil Stream Spaß macht und weil Stream so einfach ist. Mhm. Das ist zumindest auch meine Erfahrung in dem Sinne. Es ist ja wirklich so, du startest einen Stream und du beendest den Stream und der Stream ist fertig. Bei YouTube-Videos, als ich Let's Plays gemacht habe, da hatte ich dann immer Intros für die Let's Plays. Dann habe ich ein Intro gemacht, dann musste ich das alles immer schneiden, habe ich diese riesige Aufnahme gehabt, die ich erstmal schneiden muss alles vorbereiten, muss die einzelnen Videos hochladen, für alles ein Thumbnail machen, für alles eine Beschreibung machen, für alles einen Titel machen.
Mhm.
Und. Das ist natürlich viel mehr Arbeit. Und dann verstehe ich natürlich, dass einem sowas Angst macht in dem ersten Moment, dass man sagt, ich kann das alles gar nicht, das ist alles viel zu viel. Aber ich glaube, würdest du sagen, ist es besser, Fehler zu machen am Anfang, in Anführungszeichen Fehler, oder zumindest nicht hundertprozentig perfekt zu sein, was man ja sowieso nie ist.
Mhm.
Und Hauptsache, man macht es.
Hauptsache, man
oder,
macht.
Ja.
Also das definitiv, also Hauptsache, man macht. Ich habe mich selber, erwische ich mich immer und immer häufiger daran, dass ich auch gerne mal darüber rede, was ich noch vorhabe. Und das versuche ich mir ganz, ganz grundlegend abzueignen. So wie ich das Gefühl habe, dass ich über irgendetwas. Also mein Auto muss aktuell zur Werkstatt. Und wenn ich jetzt darüber rede, ey, ich mache jetzt einen Werkstatttermin, alles Mögliche, und dann passt das Ganze und dann habe ich das bald erledigt, dann habe ich das Gefühl, oh ja, ich habe ja irgendwie gerade was mit der Werkstatt irgendwie thematisiert. Das heißt, also das ganze Thema hat sich ja bald erledigt, aber ich habe noch gar nichts dafür gemacht. Ganz stumpf. Also aus irgendeinem Grund merke ich, wenn ich irgendetwas thematisiere, was ich noch nicht getan habe, bekomme ich das Gefühl, als hätte ich einen Teil davon abgeschlossen, obwohl ich noch nichts getan habe.
Ja.
Und das ist für mich ein richtig, richtig ekelhaftes Gefühl. Und deswegen, ja, einfach machen. Das ist eine Sache, die habe ich mir angewöhnt. Ich versuche einfach, nichts zu erzählen, einfach machen.
Einfach ins kalte Wasser springen.
Ja, einfach los. Ne? Also es ist genau das, was ich jetzt einfach versuche, mit allem irgendwie zu probieren. Einfach los. Weil ich meine, wenn es floppt, dann floppt es halt. Aber dann werden die nächsten 5 Sachen besser. Man lernt ja aus Fehlern. Ja. Ne, also es ist halt, man muss halt vielleicht 10 Mal auf die Fresse fliegen, beim 11. Mal läuft's dann. Das kann halt gut sein.
Ja.
Und wenn nicht am 12.
Oder beim 13. Mal.
Ja,
genau. 13 ist ja, oder 13 ist eine Unglückszahl, also wahrscheinlich eher beim 14. Mal, aber gut.
Oder so.
Wünschst du dir manchmal, wenn du jetzt so denkst, ist vielleicht alles ein bisschen unsicher, ich muss über 10 Stunden teilweise am Tag arbeiten, Sick Days, ja, ach, ich habe Husten, ich habe ein bisschen Schnupfen, mir egal, ich stream trotzdem. Mhm. Man gibt sich das wahrscheinlich eher selten. Wünschst du dir vielleicht manchmal dann doch in einem eher traditionelleren Beruf zu sein, irgendwo angestellt zu sein? Gäbe es da für dich eine Alternative oder sagst du, nee, this is it?
Also sagen wir es so, also ich habe schon jetzt gerade in der letzten Zeit habe ich sehr, sehr häufig drüber nachgedacht, möglicherweise nochmal die Branche zu wechseln. Und jetzt vor kurzem hatte ich eine ordentliche Downphase, was das Ganze angeht, weil ja die mentalen Sachen, die halt mit dem Job halt durchkommen, dass jeder meint halt irgendwie eine Meinung zu dir zu haben und das hatermäßig dir dann auch mitteilen zu müssen, das macht sich dann doch irgendwie bemerkbar nach einer gewissen Zeit. Und irgendwann hat man halt auch einfach das Gefühl, man trottet halt vor sich hin, man hat nicht so unbedingt ein Ziel vor Augen. Zumindest war das bei mir so. Und diese Ups und Downs, die halt damit kommen, gerade in der Medienbranche, also dieses, ich könnte jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wie geile Videos produzieren. Ich wüsste genau, sie würden jetzt gerade nicht allzu viel bringen, weil es ist das Sommerloch und Leute sind eher draußen und haben Bock draußen zu sein, als wenn ich sie jetzt im Winter produzieren würde. Und irgendwo denke ich mir, das ist dann halt, das gehört irgendwie dazu, aber mental muss es irgendwie noch bei einigen Ecken bei mir ankommen. Ganz ehrlich gesagt. Und da bin ich halt manchmal am Überlegen, ob es sich nicht vielleicht lohnen würde, irgendwie einfach in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Vielleicht würde ich dann als Quereinsteiger in den Marketingbereich einsteigen und würde dann sagen, okay, ich bleibe in der Influencer-Branche, ich bleibe in der Content-Creator-Branche, nur ich wechsle halt die Seite vom Tisch und gehe dann halt einfach ins Marketing rein und versuche dann den Leuten Sponsorings und Placements zu organisieren. Das ist eine Sache, die mich ultra interessiert. Ich bleibe immer noch in der Branche, die mich auch wirklich brennend interessiert. Und könnte dann trotzdem Spaß haben und trotzdem noch die Connection zu den ganzen Streamern haben, zu diesen ganzen coolen Leuten, die ich habe kennenlernen dürfen. Und ich glaube, das wäre dann halt für mich eine Sache, die reizt mich wirklich extrem. Und ich glaube, wenn das mit dem Streaming und mit der Content Creation, was ich jetzt mache, irgendwann nicht mehr reichen sollte, dann ist das definitiv mein Go-To. Weil ich glaube, Streamer und Content Creator machen die besten Influencer-Manager, sagen wir so. Weil wir wissen halt einfach, wie es funktioniert.
Ja, und ich glaube, da ist eben auch diese Sache, die nicht unbedingt diese Motivation, jemanden auszunutzen oder sowas, diese Angst, die dann vielleicht Creator haben, wenn sie sich einen Manager suchen, dass sie eine Person haben, die sie nur ausnutzt, die eigentlich gar nicht wirklich Ahnung von der Branche hat, die am Ende eigentlich nur Geld machen will. Sondern ich glaube, wenn da wirklich Menschen in der Managerposition sind, die das selbst gemacht haben, die da auf der anderen Seite mal waren, du weißt ja einfach auch viel mehr, was die Bedürfnisse der Creator sind. Und auch eben, dass du das nicht gewollt hättest. Und ich glaube, da ist dann auch ein bisschen mehr Empathie mit dabei, wenn man das selbst erlebt hat.
100%. Einfach, wenn du jemanden hast, der es halt versteht. Einfach, wenn du mit jemandem sprichst, der es halt versteht, ist es unglaublich hilfreich. Das ist unglaublich hilfreich, gerade in der Branche, finde ich.
Ja. Ich glaube auch gerade bei dem Thema Hate-Kommentare und all das, ich glaube, das versteht man auch wahrscheinlich erst, wenn man es wirklich erlebt hat. Und eben auch die Menge, die man dann teilweise bekommt und die Art an Kommentare, die man da teilweise bekommt. Und vor allem das Gefühl, was ich zum Beispiel auch nachvollziehen kann und was du ja auch schon erwähnt hast, ist dieses, dass die Menschen irgendwie alle eine Meinung zu dir haben. Und es kann ja auch eine positive Meinung sein. Aber wenn es einfach nicht die Meinung ist, die du von dir selbst hast, dann fühlt sich das falsch an. Dann ist das schwierig. Dann, auch wenn dich Menschen auf so ein Podest stellen. Ich glaube, das ist zumindest auch was ich immer ganz schwierig fand, weil ich immer das Gefühl hatte, ich konnte diese Erwartungen nicht erfüllen.
Ja. Für mich persönlich, ich mag es einfach nicht, wenn Menschen. Das hört sich jetzt bescheuert an für mich als Streamer und Content Creator, aber ich mag es überhaupt nicht, im Rampenlicht zu stehen. Also ich kann das überhaupt nicht ab. Und deswegen ist es halt irgendwie strange. Ja, wir lieben es, positives Feedback zu bekommen, glaube ich. Viele Creator tun das wahrscheinlich. Aber zumindest in dieser Gamer-Nische, wo ich halt auch unterwegs bin, ich meine, wir sind halt Gamer irgendwo, ne? Mhm. Wenn du halt irgendwie ein Zocker bist, meistens bist du introvertiert. Man ist einfach lieber froh, über das Game zu quatschen, als über sich selbst irgendwo. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man halt nicht unterschätzen darf. Das ist, ja, ich glaube einfach, dass viele Creator doch, wenn der Stream aus ist, noch so ein bisschen mit vielen Interaktionen, vielleicht nicht unbedingt zu kämpfen haben, aber noch um viele Interaktionen mit diesen einzelnen Menschen drüber nachdenken. Also zumindest ist es bei mir so. Ich denke da häufig nochmal drüber nach, gewisse Interaktionen, ein, zwei Hate-Kommentare oder vielleicht auch jemand, der mich gestalkt hat oder sonst was. Da denkt man halt irgendwo nochmal drüber nach.
Ach ja, so ein bisschen Stalking, das gehört ja zum Job dazu, ne? So ist es ja, ist
total normal. Ja.
Super. Hättest du es besser gefunden vielleicht, oder was ja auch manche Leute machen, quasi mit einer Maske oder eben nicht mit einer Facecam, dich überhaupt gar nicht zu zeigen, so aufzutreten? Wäre das vielleicht eine Version gewesen, die du jetzt am Ende, oder vielleicht am Ende in Anführungszeichen bereust, dass du das nicht so gemacht hast?
Ich bereue es nicht, aus dem Grund, weil ich mir diesen Content nicht angucken würde.
Ja, okay.
Ich bin jemand, wenn ich einen Stream gucke, brauche ich diese Verbindung zu der Person. Ansonsten könnte ich mir halt auch einfach ein reines Gameplay-Video angucken. Aber ich möchte halt irgendwo diese Person, die dort streamt, möchte ich kennenlernen. Ich möchte verstehen, warum sie so ist und wie sie ist. Und ich möchte sehen, wie diese Person reagiert.
Ja.
Weil so baut man halt auch irgendwie eine Beziehung mit dem Streamer auch auf. Obwohl das natürlich auch ein bisschen hinten, also komisch sein könnte, weil ich meine, der Streamer liest nur einen Namen und wir sehen die Person, wenn man als Zuschauer zuguckt. Deswegen hat man dann ganz, ganz unterschiedliche Beziehungen irgendwie zum Streamer. Dieses Thema Parasocial Relationships.
Ja.
Ist eine ganz, ganz interessante Sache, dass man sich als Zuschauer zum Streamer deutlich verbundener fühlt und der Streamer denkt halt, ja, okay, der Name ist wieder da. Ganz stumpf gesagt, ne? Also es ist natürlich nicht so einfach, ne? Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen, dass einige Zuschauer da gerne mal ein bisschen andere Beziehungen aufbauen könnten.
Ja, für viele ist es eine Freundschaft. Also weil man die Person ja auch jeden Tag sieht und dauerhaft. Und man verbringt so viel Zeit miteinander.
Ja, definitiv.
Und das kann ich auch total nachvollziehen. Das ist total schwierig, das glaube ich. Ich glaube auch fürs Gehirn zu differenzieren. Gerade weil es sowas Neues ist. Also es ist ja sowas, was jetzt noch nicht so lange existiert auf der Welt. Und ich glaube, dass die Menschheit da vielleicht einfach noch gar nicht so richtig einen Weg gefunden hat, gut mit umzugehen. Unsere Gehirne zumindest, die verstehen noch nicht so richtig den Unterschied von einer Person, die 24/7 bei einem zu Hause sitzt und mit der man Zeit verbringt, versus einer Person, die auf einem Fernseher ist und die man 24/7 anguckt und mit der man in Anführungszeichen Zeit verbringt.
Ja. Aber ich denke, das kann man auch komplett über das komplette Thema Social Media nennen, oder? Ja. Wenn man drüber nachdenkt, ich glaube, Social Media ist einfach fragwürdig.
Generell das Internet. Also ich finde gerade unsere Generation, also jetzt wirklich spezifisch, wir sind ja irgendwie in diesem Misch aus, wir hatten noch kein Internet wir hatten schon Internet zur Kindheit aufgewachsen. Also wir hatten irgendwie beides und wir hatten dann noch den PC, das heißt, wir konnten noch offline gehen und quasi in die echte Welt zurück, was man ja heute gar nicht mehr kann. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, wir waren so ein bisschen Versuchskaninchen. Die Kinder, die das erste Mal aufs Internet losgelassen worden sind und irgendwie niemand so richtig wusste, was da eigentlich so passiert.
Ja, eben.
Das ist schon sehr gefährlich.
Viele Leute wissen es ja bis heute noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, wie man damit umzugehen hat. Aber Social Media ist schon lustig. Und darauf baue ich dann halt mal eben eine Selbstständigkeit auf. Schwierig.
Einerseits super cool, andererseits auch extrem gruselig. Also ich glaube, das ist so wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja auch so ein Ding, was ich häufig auch höre von anderen Content-Creatern und sowas, dass man so dieses Gefühl hat, in so diesem Content-Hamsterrad gefangen zu sein, dass man dauerhaft kreativ sein muss und es ist super schwierig, halt einfach auf Abruf kreativ zu sein. Wie ist es für dich, dieses dauerhafte Abliefern müssen? Geht es für dich oder hast du da auch schon sehr viele Momente gehabt, wo du gedacht hast, oh Gott, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, ich kann eigentlich nicht mehr, mir fällt nichts mehr ein.
Das war einer der Gründe, warum ich tatsächlich in diesem Tief vor kurzem war. Ich wusste nicht mehr, was ich machen möchte. Also ich hatte, wie gesagt, einfach kein Ziel mehr vor Augen. Deswegen wusste ich nicht mehr, wo ich selber mit mir hin wollte. Ich wusste nicht mehr, was für ein Content ich machen sollte. Gefühlt hatte ich schon alles gemacht, was überhaupt schon produziert wurde. Also warum soll ich jetzt es überhaupt nochmal produzieren oder anders produzieren oder sonst irgendwie? Da hatte ich einfach persönlich keine Lust mehr zu. Also dieses Hamsterrad von Lauf, Lauf, Lauf und versuch irgendwie immer wieder was. Es hört halt nicht auf. Es hört nicht auf. Es ist immer eine Sache, man muss jeden Tag irgendwie da sein, muss jeden Tag irgendwie streamen. Man muss jeden Tag irgendwie ready to go sein, irgendwie Content zu liefern. Aber wenn es von außen kein Input kommt, ist es sehr schwer zum Teil, aus dem Nichts einfach Content zu produzieren. Aber wenn von außen Input kommt, zum Beispiel Spieleentwickler XYZ bringt ein Update raus, dann wird es einfacher. Dann wird es deutlich, deutlich einfacher und es ist deutlich angenehmer dann.
Dann hat man ja auch teilweise total, also dann freut man sich schon richtig wie so ein kleines Kind und denkt sich so, oh mein Gott, jetzt kann ich das streamen und jetzt kann ich das den Leuten zeigen und damit, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so dieser Misch von Emotionen. Und wir haben jetzt auch viel über die negativen Seiten geredet, aber was sind denn auch so diese sehr schönen Seiten? Willst du uns mal erzählen, was so dein, vielleicht hast du so ein so eine Lieblingserinnerung, irgendwas, was besonders schön war, irgendeine Sache, die dich immer wieder glücklich macht, regelmäßig?
Also für mich damals, ich höre jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus, für mich damals der Hauptgrund, warum ich damals überhaupt in Film machen wollte, ist, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte irgendwie was bewirken. Und genau diese Motivation jetzt nochmal zu sehen oder beziehungsweise diese Motivation beim Streaming auch zurückzubekommen, ist unglaublich. Ich hatte jetzt hin und wieder Leute aus der Community, die dann einfach mich via DM angeschrieben haben oder sonst irgendwas, die dann halt einfach gesagt haben, ey, hör mal, ich habe gerade eine richtige Scheißzeit, Freundin hat mir Schluss gemacht oder sonst irgendwie. Und dass meine Streams oder mein Content dadurch helfen oder hilft, dass die halt da durch ihren Tag halt kommen, das ist immer wieder eine sehr, sehr schöne Sache. Diese intimen Sachen sozusagen dann irgendwie von den Zuschauern zu lesen und die Möglichkeit zu haben, wirklich etwas zu verändern und nicht einfach nur, ja, zu existieren und keinen Effekt auf irgendjemanden zu haben. Das ist wirklich sehr schön, dann doch was bewirken zu können.
Ja.
Ansonsten von meiner Seite aus, eine Sache, die ich ultra cool fand, war auf der Gamescom letztes Jahr, habe ich eine Kooperation gehabt mit Razer. Und Razer war damals die Firma, wo ich meine erste Gaming-Maus her hatte. Und ich hatte eine Kooperation mit Razer, dass ich deren Stand auf der Gamescom übernehmen durfte und habe den Stand komplett dort moderiert und habe da wirklich Vollgas gegeben. Und mit so einer Firma dann irgendwie in Kontakt zu treten, dann halt auch die Möglichkeit zu haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich mit denen noch gequatscht im Nachhinein, habe dann auch eine Maus geschenkt bekommen von denen, tatsächlich auch ein Nachfolger von meiner allerersten Maus, die ich von denen damals gekauft habe, beziehungsweise meine Eltern angebettelt habe, dass ich das bitte kriege. Das war ein richtig, richtig cooles Gefühl. Und auch nochmal so ein Moment, wo man merkt, oh, ich schaffe doch was. Also ich, das sind doch nicht nur Zahlen hier irgendwie im Internet, die ich da täglich sehe, sondern das sind Menschen.
Diese Benutzernamen. Auf die echte Welt quasi. Es passiert was nach draußen so. Das ist nicht nur, es passiert nicht alles nur im PC, sondern da ist wirklich jemand draußen, der das sieht.
Genau. Also gerade das Erste, was ich gesagt habe, also wirklich da noch was bewirken zu können, so, das ist immer wieder schön. Dann so einen kleinen Kindheitstraum dann auch auf irgendeine Art und Weise verwirklichen zu können, das ist. Es gibt einem wirklich extrem viel diese Arbeit, weil du kriegst halt Instant Feedback.
Ja.
Wenn du was Positives machst oder wenn du halt was Negatives machst, wie man selber mag.
Ja, das ist immer mein Lieblingsding, auf der Bühne zu stehen, ist, dass man halt sofortiges Feedback bekommt. Man bekommt sofort Applaus, man bekommt sofort Lacher, man bekommt sofort vielleicht auch gar keine Reaktion, weil die Leute es nicht gut finden, was man gerade gemacht hat. Aber man bekommt sofort Feedback. Und das war was ich in YouTube-Videos weniger mochte als in Streams auch, weil in YouTube-Videos habe ich mich häufig irgendwie alleine gefühlt, wenn ich die gemacht habe. Und habe gedacht, ja, okay, jetzt rede ich irgendwie mit mir selbst. Ich meine, das kann ich auch den ganzen Tag machen, aber es ist irgendwie anders als in einem Stream, wo man dann doch einfach mal eine Reaktion von jemandem hat und Leute auf den Witz, den man gemacht hat, reagieren und irgendwie sagen, dass sie das lustig fanden oder sowas.
Ja.
Man kriegt einfach sofort das Gefühl, ah, da ist jemand. Es kommt an und man hat gemeinsam quasi Spaß.
Ja, absolut. Und das bringt einem auch viel, viel mehr. Und das ist einfach viel, viel angenehmer, irgendwie gerade diese Interaktion mit den Menschen zu haben. Definitiv.
Ja. Ist vor allem die Sache, wenn man so ein kleiner Gamer ist, der quasi als Kind schon angefangen hat, Videospiele zu spielen und dann am Ende die ganzen Firmen, mit denen man als Kind zu tun hatte, wie du ja gerade gesagt hast, mit Razer oder vielleicht auch irgendwelche Entwickler oder sowas, die man als Kind total gemocht hat und auf einmal hat man mit denen Kontakt. Das ist so ein bisschen, als würden so ein paar Kindheitsträume die ganze Zeit in Erfüllung gehen. Das ist super cool. Das ist was wenige Leute wahrscheinlich haben, in den Kontakt mit ihrer Kindheit zu kommen und in den Kontakt mit ihrer Kindheit zu bleiben. Ich glaube, das ist irgendwie was sehr Schönes, dass Streamer häufig so irgendwie ihre Kindheit bei sich behalten, in einer positiven Art.
Ja, ich meine, ich bin erwachsen und ich durfte mir als Studiodekoration Star Wars Helme kaufen für meinen Hintergrund. Es gibt auch nichts Cooleres als das, oder? Also ich darf mir Star Wars Helme kaufen und die im Hintergrund aufstellen und dann auch noch steuerlich absetzen. Hör mal, also besser geht's doch gar nicht.
Also ja, das ist schon sehr cool.
Das ist wirklich, wirklich der Hammer, muss man einfach sagen.
Ich würde mir der Herr der Ringe Schwerter holen wahrscheinlich.
Oh ja, oh ja. Die fehlen auch noch an der Wand. Das kommt noch. Das sehr gut. Kommt noch.
Ich gucke irgendwann in deinen Stream rein und sehe die Schwerter und ich denke mir nur so, haha.
Genau, ja, exakt so.
Hast du irgendwelche Projekte, an denen du gerade so arbeitest? Vielleicht irgendwas, was du teasen kannst oder die Leuten ein Gefühl geben kannst? Ah, okay, da kann ich drauf warten, da freue ich mich schon. Aber du hast ja gerade schon gesagt, du willst ja eigentlich eher diese Sachen einfach, du machst die einfach, bevor du sie groß erzählst, ne?
Ich kann es tatsächlich schon eine Sache sagen, weil es ist eine Sache, die hatte ich früher. Ich habe mit einem Streamer-Kollegen, dem wunderbaren Herrn Meyer, habe ich tatsächlich selber auch einen Podcast.
Ah.
Und zwar, wo es komplett um Content Creation geht und wie man Wachstum erzielt und alles Mögliche, einfach alles Mögliche. Und der hat jetzt so circa 1,5 Jahre geruht und da sind wir jetzt gerade wieder dran und bauen den auf und gucken, dass es da jetzt neue Folgen kommt und sind da vollgasmäßig dran. Und das wäre, glaube ich, wirklich cool. Also da freue ich mich wirklich drauf, weil, ne, ich liebe es halt, nicht nur als Streamer einfach ein bisschen Schwachsinn zu erzählen on Stream, sondern halt auch gerade wirklich die Branche halt anzugucken. Und gerade der Podcast, so wie jetzt gerade, dass wir beide drüber reden, das ist eine Sache, die liebe ich halt. Und deswegen freue ich mich halt auch drauf, oder ist es auch später eine Option für mich, irgendwie in den Marketingbereich zu gehen und mit Streamern auf die Art und Weise zu arbeiten. Und so kann man Streamern jetzt auch nochmal helfen und jetzt denen nochmal Tipps geben, wie wir dann jetzt hier hingekommen sind. Das ist der Podcast dann halt auch noch für uns.
Sehr cool.
Das ist echt cool.
Sehr cool, auf jeden Fall. Nochmal kurz eine Sache, und zwar zu diesen ganzen anderen Streamern. Es gibt ja, wie gesagt, ein paar andere Streamer noch auf der Welt.
Mhm.
Und vor allem auf der Welt, international. Das ist ja auch nochmal so eine große Sache. Aber erstens, siehst du die als Konkurrenz oder siehst du sie eher als Chance, weil du mit denen ja auch Dinge zusammen machen kannst und du kannst Freundschaften schließen, du kannst mit ihnen kollaborieren und dann kannst du tolle Videos zusammen machen, tolle Streams zusammen machen und ihr könnt quasi voneinander jeweils Reichweite bekommen. Oder hast du da schon auch so ein bisschen Konkurrenzdenken?
Beides. Ja, definitiv beides, und ich glaube, das ist auch meines Erachtens nach die gesündeste Art und Weise, daran dran zu gehen, weil ganz stumpf gesagt, wenn ein anderer Streamer live ist, während du live bist und eure Zielgruppen sich überschneiden, hast du weniger Zuschauer. Das ist vollkommen in Ordnung, das gehört dazu. Irgendwo ist das Konkurrenz, ja, aber der Teich ist groß genug für uns alle, seien wir eigentlich mal ehrlich. Und deswegen muss man sich, glaube ich, da in dem Bereich nicht so wirklich Gedanken drüber machen. Ich finde, andere Streamer sind sehr, sehr wichtig, mit den Leuten Kontakten zu knüpfen, weil sie arbeiten ebenfalls in der Branche, sie sind ebenfalls Content Creator und sie können dir Tipps geben. Und gerade wenn du dann halt auch mit anderen Content-Creatern Kontakt hast, die vielleicht nicht so denken wie du, die vielleicht, ja, nicht wie ich jetzt zum Beispiel gnadenlos Gaming-mäßig fokussiert sind, sondern vielleicht mehr in die Unterhaltungsrichtung gehen und Events planen. Zum Beispiel habe ich einen Freund von mir, der sehr viel in Richtung Turniere macht und Turniere organisiert, Events organisiert. Wenn ich den nach Feedback frage, bekomme ich ein ganz anderes Feedback oder komme ich zu einem ganz anderen Schluss, wie ich jetzt zum Beispiel ganz alleine drauf kommen würde.
Mhm.
Und das ist unglaublich wertvoll, einfach zu verstehen, wie andere Menschen denken und ob man das Ganze dann für sich dann später im Nachhinein umsetzt oder nicht, das ist ja einem selbst überlassen. Aber einfach mit denen zu quatschen ist wirklich unglaublich wertvoll.
Das glaube ich. Und auch einfach zu wissen, ich bin nicht alleine.
Ja.
Also wenn vielleicht alle so den gleichen Struggle gerade haben und die Probleme oder sowas, zu wissen, wenn vielleicht ZuschauerInnen so sagen, ach ja, du hast es so toll und ach, du verdienst so viel und du hast ja den Traumjob und du das Gefühl hast, die verstehen vielleicht einfach nicht, was du auch für Struggles hast, hast du eben die anderen Streamer, bei denen du weißt, zu denen kannst du gehen und einfach mal erzählen, boah, heute war blöd, weil XY, und die denken sich, ja, kann ich total nachvollziehen, hatte ich auch schon so.
Genau, also das ist, dieser Austausch ist einfach unglaublich wichtig. Und gerade wenn man irgendwo natürlich auch Streamer ist, das ist eine Sache, die verteufel ich so ein bisschen am Streamer-Dasein tatsächlich. Ich kann nicht mal eben kurz in ein Büro gehen und mal eben kurz mich mit jemandem austauschen oder sonst irgendwas, der neben mir sitzt. Ich wünschte, ich wäre nicht im Homeoffice. Klar, Homeoffice oder in diesem Sinne ist geil. Ich habe hier mein Arbeitszimmer, ist cool. Ich habe hier, oder Studio oder wie auch immer ich es nennen möchte. Das ist geil. Aber ich wünschte, ich hätte irgendwo ein Space, wo ich mit jemandem quatschen könnte. Und einfach hingehen könnte und dass noch jemand da ist. Das wäre wirklich eine Sache, die fände ich hier wirklich, wirklich cool. Sei es irgendwie dieses typische Streaming-Haus oder so, wie man es kennt, von den ganz, ganz großen Creatern. Das wäre wirklich eine echt coole Sache, einfach, dass man da halt einfach direkt mit den Leuten in Kontakt ist.
Ja, oder so einen gemeinsamen Bürospace mieten einfach mit, ja, mit Leuten, wo dann jeder seinen Streaming-Raum hat. Und dann hört man halt vielleicht mal andere Leute im eigenen Stream schreien, aber das gehört dazu.
Ja, zum Beispiel. Also es ist da schon sehr angenehm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich früher aus meinem Schlafzimmer rausgestreamt habe. Jetzt habe ich wenigstens mein Arbeitszimmer und wenn ich das Arbeitszimmer verlasse, dann kann ich mit der Arbeit ein bisschen abschließen. Aber ich glaube, es wäre nochmal ein ganz, ganz anderes Level, wenn man halt einfach von einem Büro nach Hause kommt. Ja. Das wäre nochmal, gerade um mit der Arbeit irgendwo auch abzuschließen und auch einfach mal einen Kopf auszuschalten, wäre das nochmal ein ganz anderes Level, was auch sehr, sehr hilfreich wäre.
Dann kannst du nicht einfach wieder in den anderen Raum gehen, wenn du noch was vergessen hast oder sowas, sondern das Vergessen bedeutet einfach, okay, morgen.
Ja, genau. Ja. Genau.
Gut, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende, leider. Ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden. Ich finde es super interessant. Ich habe sehr viel Spaß. Aber leider hat das auch irgendwann ein Ende, traurigerweise. Wie sieht es bei dir denn persönlich mit Podcasts aus? Du hast schon gesagt, du hast einen eigenen Podcast, der jetzt bald wiederbelebt wird. Aber hörst du auch noch andere Podcasts privat?
Podcasts habe ich früher deutlich mehr gehört. Oh Gott, ich glaube, das letzte Mal, als ich einen Podcast gehört habe. Wann kam der Podcast raus mit Bruce Springsteen und Barack Obama? Glaube ich auch, jetzt glaube ich schon 2 Jahre her oder so. Also das war der letzte, den ich gehört habe. Also es ist jetzt schon ein bisschen was her. Ja, aber das war so das letzte Mal, dass ich einen Podcast gehört habe, leider Gottes. Wenig Zeit, muss ich sagen. Ja. Ich fahre wenig zur Arbeit.
Das Thema hatten wir ja gerade. Hast du irgendeinen Musiktipp oder sowas? Irgendwas, was du... Oder einen Filmtipp? Ach stimmt, du hast ja Film... Ach, du musst doch wissen, was ein guter Film ist.
Wir machen beides zusammen. Und zwar gibt es nämlich einen Schauspieler aus Game of Thrones. Mhm. Raleigh Ritchie, der General von hier der Drachenkönigin hier, Khaleesi. Mhm. Und der hat ein unglaublich geiles Album, nämlich You're a Man Now. Das ist ein so geiles Album und das hat auch irgendwo was mit Film zu tun und das ist eine Hammerstimme und ist gut.
Sehr cool. Auf jeden Fall ein sehr cooler Tipp. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Vielleicht auch Leuten, die anfangen wollen zu streamen oder sowas.
Wenn ihr anfangen möchtet zu streamen, macht euch so schnell es geht oder fragt euch einfach so schnell es geht, für wen soll dieser Stream sein? Welches Gefühl möchtet ihr damit rüberbringen? Und dann könnt ihr schon deutlich mehr schnellere Entscheidungen treffen. Also gerade Zielgruppenanalyse ist gerade auch bei einem Stream und beim Content Creator echt verdammt wichtig. Egal, in welche Richtung Content man gehen möchte. Ob man jetzt auch einen Stream macht, der zum Beispiel nur fürs Kochen da ist oder wenn man ein Gaming Content Creator ist oder sonst irgendwas. Seid euch einfach dessen bewusst, wer möchte euren Content gucken und dann seid ihr da eigentlich auf dem besten Weg, dass man da wirklich auch dann Wachstum sehen kann. Und arbeitet effizient. Nutzt den Stream als Aufnahme.
Und alle Plattformen, ne?
Genau, alle Plattformen einfach überall teilen und los.
Einfach los.
Genau.
Gut, also Leute, ihr wisst es jetzt. Startet einfach, stellt euch vor, wen wollt ihr erreichen und erreicht die Leute. Das ist, glaube ich, meistens ist die größte Angst im Kopf. Es ist immer der Kopf, der einen einfach davon abhält, dass man sowas einfach nicht macht. Aber am Ende hat man wenig zu verlieren, glaube ich.
Absolut. Also das Schöne ist ja auch beim Streaming, man muss es nicht übertreiben am Anfang. Das ist, glaube ich, auch so das Schlimmste, was man machen kann. Irgendwie, was weiß ich, wie viele Hunderte von Euro irgendwie in eine geile Kamera investieren oder ein Mikrofon. Muss man ja grundlegend alles eigentlich gar nicht. Einfach mit den Basics anfangen und dann los. Man braucht nicht irgendwie ein großartig Logo mit Branding-Content oder sonst irgendwas. Muss man gar nicht. Einfach irgendwie ein Foto von sich selbst rein ins Internet und dann auf geht's. Weil ich meine, dann können die Leute sich eh direkt schon ein bisschen besser mit dir sozusagen verbinden und können sich halt... Ja, man kann sich ein bisschen besser was drunter vorstellen. Und deswegen, manchmal ist dieses ganze Branding, wofür man Geld ausgibt, für Stream-Overlays, für Logo-Design oder sonst irgendwas, ist gar nicht so wichtig, wie man glaubt. Manchmal ist es einfach besser, einfach eine Person zu sein im Internet und das Gesicht ist schon viel angenehmer.
Auf jeden Fall. Dann vielen Dank, dass du da warst. Jetzt kommt noch hier dieser typische YouTube-Kram des Liked und folgt doch dem Podcast, wenn ihr das hier gut fandet. Beziehungsweise gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Ihr könnt hier nicht einfach so liken wie auf YouTube. Und schreibt doch gerne auch eine Bewertung und schreibt uns eine E-Mail, falls ihr irgendjemanden habt, den ihr gerne hier im Podcast hören wollt, irgendeine Firma, die euch interessiert. Wir versuchen es für euch möglich zu machen. Ansonsten vielen Dank, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und natürlich alle deine Links, alles, was du so hast, findet man bei uns in den Shownotes, dass die Leute zu dir kommen und sehen, wie deine Herr-der-Ringe-Schwerter bald im Hintergrund hängen.
Sehr cool.
Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.